Guten Abend. Der Sugarman von Sixto Rodriguez ist in dieser Sendung ja gefühlt schon 100 Mal gelaufen. Das ist eigentlich überhaupt nichts Neues. Dass wir den Song heute spielen, hat einen besonderen und sehr traurigen Anlass. Die heutige Sendung ist dem großen Humanisten und marxistischen Intellektuellen, dem öffentlichen Soziologen Michael Burroughs gewidmet. Michael Burroughs war zeitweilig Präsident der American Sociological Association und er war vor allen Dingen Präsident der International Sociological Association. Er ist gewissermaßen der Erfinder einer Public Sociology. Er stand für eine globale Soziologie. Er war eine herausragende Persönlichkeit. Michael Burroughs wurde dringend gebraucht in Zeiten, in denen ein Donald Trump und ein Elon Musk den Ton in den USA angeben. Er kann in diese Kämpfe aber nicht mehr eingreifen, obwohl er es sicherlich gerne und mit Bravour getan hätte. Denn Michael Burroughs ist tatsächlich es ist ein Klischee, beim Weg zur Universität von einem dunkel getönten SUV überfahren worden. 70 Fuß durch die Luft geschleudert, das sind so über 20 Meter, also der Fahrer kann nicht gebremst haben und er wurde tödlich verletzt. Der Fahrer beging Fahrerflucht, ist inzwischen allerdings gefasst und eingesperrt, aber was da genau vorgefallen ist, weiß man nicht. Das Ergebnis ist jedenfalls, Michael Burroughs ist nicht mehr unter uns, er lebt nicht mehr und das, muss ich sagen, hat mich tief betrübt. Wie viele andere auch, obwohl Michael in Deutschland gar nicht so sehr bekannt ist. Und wir widmen Michael einen weiteren Song, der kommt diesmal von dem neuen Tokotronic-Album. Der Tod ist nur ein Traum. Der Tod ist nur ein Traum, gewidmet Michael Burroughs. Ich begrüße im Studio zur heutigen Sendung, die wir Michael widmen, die großartige Radiokatze, diesmal zuerst begrüßt. Hallo Kat.
Hallo.
Ich begrüße die geheimnisvolle Anna M. Hallo Anna.
Hallo.
Die Stimme der jüngeren Generation. Kurze Frage, Anna. Kennst du eigentlich, hat der Michael Burroughs was gesagt? Kennst du ihn?
Ja, ich kenne Michael Burroughs. Nicht persönlich leider, aber es gibt eine kleine Anekdote. Und zwar ist das erste Seminar, was ich bei dir mal belegt habe, war zu öffentlicher Soziologie. Und wir haben uns hier mit dem ganzen Seminar im Studio versammelt und seitdem bin ich bei der Radioshow dabei. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet.
Das wusste ich selbst nicht mehr, muss ich sagen. Wobei hier war jetzt nicht von KD die Rede, sondern von dem Alter Ego des KD. Das ist Klaus D., der wird heute auch in der Sendung sein. KD plus Klaus D., diesmal anwesend im Studio, das hat einen besonderen Grund. Aber wir freuen uns besonders, im Studio zu haben den Künstler des Jahres, darüber mehr in der nächsten Sendung, und heute auch den Soziologen des Monats, Martin Beinhold. Hallo Martin.
Hallo und einen schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein.
Kannst du dich kurz vorstellen?
Ich bin Dokumentarfotograf und Autor, auch lange Zeit Dozent gewesen und mein Schwerpunkt ist Fotografie der Arbeitswelt, bin aber in dem Sinne auch ganz regulär Auftragsfotograf.
Ja, und was es mit Martin auf sich hat und vor allen Dingen mit seiner Arbeit zu den Geräuschen der Arbeit, das wird Thema in der nächsten KD Radio Show sein. Wir haben aber wegen des Todes von Michael diese Sendung heute vorgezogen, live aus dem Studio. Und ich habe es schon angekündigt, ich werde heute auch als Klaus D. sprechen, persönlich ja bekannt mit Michael, ich darf sagen befreundet mit Michael. Und ich würde an die geheimnisvolle Anna M. geben, damit sie mir ein paar Fragen stellen kann, Anna.
Ja, Klaus D., wie hast du denn Michael kennengelernt eigentlich?
Standardfrage, das habe ich ja eingeredet, nicht? Die musste jetzt kommen. Ja, das führt auch schon zum Song Sugarman. Ich habe ihn erlebt, kannte ihn eigentlich nur aus der Literatur, als einen sehr bedeutenden Arbeitssoziologen, Manufacturing Consent, war so ein wichtiges Werk, was er geschrieben hatte, das ich auch richtig studiert hatte. Aber ich habe ihn erlebt auf einer Konferenz des Society and Work Institute in Johannesburg an der Witwatersrand University. Da gab es eine Konferenz zu Prekarität und das ging 3 Tage. Selbst die Mittagspause dauerte nicht länger als eine Viertelstunde, also 12 Stunden Tagung, nicht? Und es wurde Prekarität und Prekarisierung wurde in allen Facetten beleuchtet. Also angefangen von der schrecklichen Situation in den Flüchtlingslagern der palästinensischen Geflüchteten bis jetzt zu extremen Formen von Prekarität in Lateinamerika oder auch der informellen Arbeit in den illegalen Bergwerken in Südafrika. Und der Einzige aus dem globalen Norden, der dort war, das war ich. Und ich habe dann über Leiharbeit berichtet, ja, in der deutschen Autoindustrie. Das musste natürlich grotesk wirken, weil Leiharbeit bei einem Autohersteller in Südafrika eine privilegierte Position ist, ja, wenn 50% des Gesamtarbeiters informell arbeiten, unter schrecklichsten Bedingungen zum Teil, ja. So, und ich merkte, wie in dem Maße, wie ich vortrug, wie die Stimmung irgendwie kippte, nicht? Weil so, ich schien wirklich ein Exot zu sein, der ein bisschen rumlabert aus dem reichen Deutschland. Und Michael war der Chair, hat also die Session geleitet, ja, und der merkte das auch, ja, dass da so unterschwellig ein Raunen durch die Anwesenden ging. Und dann hat er, nachdem ich vorgetragen hatte, fuhr er aus dem Sitz und rief: "There is precarity in Germany. Good news for Southern California." Ja, das heißt, er hat das Ganze gebrochen, ja, und alle haben gelacht. Es war sofort Bombenstimmung und damit war sozusagen die Kuh vom Eis oder der weiße Elefant aus dem Raum, ja, und es begann eine kontroverse Diskussion, die deutlich gemacht hat, dass Prekarität eben ein relationaler Begriff ist, immer bezogen auf die jeweilige Arbeitswelt und das natürlich einen Unterschied macht, ob du sozusagen gut bezahlter Stammarbeiter bei VW bist oder ein Leiharbeiter, der für 3 Monate beschäftigt ist und so weiter. Und das war erhebend, muss ich sagen. Und da habe ich schon gesehen, Michael, der redet nicht nur, sondern der ist immer mit dem ganzen Körper unterwegs. Ja, also der springt auf, der rudert, ja, der fängt alle ein, der ist ein richtiger Menschenfänger, dem kannst du dich einfach nicht entziehen. Der war ein Sturm gewissermaßen, ja. Und das hat uns die ganze Konferenz begleitet. Ich war schon fix und fertig. Da kam dann noch der Vorschlag, wir schauen uns einen Film an. Das war dieser inzwischen Oscar-Preis gekrönte Film über Sixto Rodriguez, also diesen Sänger, haben wir hier schon oft erzählt, der mit 2 Platten floppte Ende der 1960er Jahre, aber in Südafrika ein Superstar wurde, ohne dass er davon wusste. Ja. Dann haben ihn 2 südafrikanische Journalisten aufgespürt und dann hat er eine triumphale Konzertreise gemacht in Südafrika. Ich muss sagen, ich bin nicht mit ins Kino gegangen, nicht? Weil ich war echt fertig, ja. Ich habe mich hinterher schwer geärgert, weil wir saßen dann am allerletzten Tag in der Küche von Michelle Williams und dann legten die eine Platte auf und das war genau Cold Fact mit diesem Eröffnungssong Sugar Man, der gewissermaßen der Protestsong der weißen Anti-Apartheid-Jugend war. Der Sugar Man ist sozusagen, das ist eine Assoziation zum Drogendealer gewissermaßen und das ging gegen das weiße Establishment. Ne? Und das ist ja so eine Mischung aus Bob Dylan und Pink Floyd und das hat mich sofort umgehauen, bin ich sofort noch am Flugplatz in den Plattenladen, um mir alle Platten zu kaufen, die ich kriegen konnte von Sixto Rodriguez. Die habe ich dann auf dem Rückflug gehört. Und seither ist es eben so, dass sich der Sugar Man unauflöslich verbunden hat bei mir in meinem Kopf mit Sixto Rodriguez.
Also Michael, ein Mensch mit auch besonderer Ausstrahlung und irgendwie Kommunikationsfähigkeit, höre ich daraus. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Michael Burwoys in der Welt. Wir haben darüber gesprochen, was für ein außergewöhnlicher Mensch Michael Burwoy war. Er war aber ja auch Arbeitssoziologe und im Prinzip ein sehr ungewöhnlicher Arbeitssoziologe. KD, was war denn das Ungewöhnliche an ihm?
Darauf antwortet Klaus D., KD schweigt. Also vielleicht noch einen kleinen Rückblick auf den Song. Ich habe den ausgewählt, weil ich mich gefragt habe, was würde Michael uns eigentlich sagen, weil der ist ein Unikat. Also es kann nicht viele Michaels geben, vielleicht in der Art und Weise oder in dem, was er verkörpert, aber als solcher, als Mensch ist er unersetzbar, ein unglaublicher Verlust. Und ich glaube, der würde uns sagen, wenn wir über ihn sprechen, bleib am Leben und macht was draus. Das wäre die Botschaft, die er uns mitgeben würde, bin ich sehr sicher. Was macht den Arbeitssoziologen Michael Burovoy aus? Ja, das ist ja ganz erstaunlich. Also Michael Burovoy ist zum Arbeitssoziologen geworden in Sambia in den Kupferminen. Ja, und er hat dort selbst gearbeitet, hat diese unglaubliche rassistische Diskriminierung mitbekommen, die es dort in den Kupferminen gibt, und wollte diesen Mechanismen auf den Grund gehen. Das war der Grund, warum er dann in die USA gegangen ist. Also er war sozusagen immer erkenntnisgetrieben. Aber es gibt zwei bemerkenswerte Erkenntnisse, man könnte sagen eine inhaltliche und eine methodische oder methodologische Prämisse, mit der er gearbeitet hat. Ich fange mal mit dem Methodologischen an. Es ist mehr als methodisch, methodologisch, die Art, wie man forscht. Er hat begründet etwas, was man als Extended Case Method bezeichnet. Das heißt, es sind qualitative Fallstudien, eigentlich feinkörnige Mikroempirie, geleitet durch eigene Arbeitserfahrung. Er arbeitet dort, wo er forscht, um sich einen Eindruck zu verschaffen, aber mit dem Ziel, aus diesen Fallstudien sozusagen etwas herauszudestillieren, was die großen Fragen sind, die die Welt umtreiben. Ja? Das heißt, er ist immer davon ausgegangen, das Makrosoziale, wie man das so nennt, ja, also die großen globalen Fragen, reproduzieren sich auf der Mikroebene in den Arbeitsprozessen, und diejenigen, die arbeiten, sind erstens immer Intellektuelle in einer gewissen Weise, die einen wachen und kritischen Alltagsverstand ausprägen. Also die Gesellschaft geht immer in irgendeiner Art und Weise durch ihre Köpfe hindurch. Und das Zweite ist, dass Politik eben nicht nur im politischen System stattfindet, sondern der Arbeitsprozess ist politisch. Es gibt eine Politik der Arbeitenden. Das ist etwas, wo ich jetzt direkt Martin Beinold ins Spiel bringe. Weil in der Soziologie, auch in der deutschen Soziologie, als ich anfing, mich für Burovoy zu interessieren, die Arbeitsprozesse oft aus der Managementperspektive beobachtet wurden. Nicht? Selbst die kritischen marxistischen Ansätze, die an Braverman angelehnt waren, gucken auf die Arbeit unter Kontrollgesichtspunkten. Aber dass die Arbeiten Subjekt sind, dass sie selbst in einem weiten Sinne politisch handeln, Politics in Production betreiben, dass sie darüber die Kontroll- und Herrschaftssysteme in den Betrieben, Unternehmen beeinflussen. Das ist, glaube ich, etwas, was Michael Burovoy sehr systematisch und zuerst entwickelt hat, auch unter Rückgriff auf die Hegemonie-Theorie Antonio Gramscis. Martin, könntest du damit was anfangen, mit dieser Methode?
Ich kann damit was anfangen, weil ich auch davon überzeugt bin, dass ja diejenigen, die arbeiten, unglaublich politische Erfahrungen im Alltag machen und natürlich entsprechend auch daraus ihre Schlussfolgerung ziehen. Also ich finde das extrem naheliegend und habe auch noch nie diese Ansicht geteilt oder gemocht, wenn man dann mal sagt, oh, das sind aber große politische, komplexe Themenbereiche. Das versteht jemand, der jetzt einfach am Band arbeitet oder der LKW fährt oder einen Schulbus fährt. Das können die nicht verstehen. Im Gegenteil, ich finde, genau die gehören mit ins Boot, weil ihre Alltagserfahrung eine immanent politische ist. Also von daher spricht mich das auf jeden Fall an.
Ja, ich habe eigentlich den Eindruck, wir sprechen ja heute nicht so intensiv über deine Arbeit, dass das ein ganz ähnliches Vorgehen ist. Also du bist ja auch bei den Arbeitsprozessen dabei. Ja, du fährst ein ins Bergwerk, du gehst ins U-Boot, um deine Fotos zu machen. Das ist ja also von der Grundidee eigentlich etwas, was du mit Michael teilst, oder?
Da fühle ich mich durchaus verwandt, weil ich auch der Meinung bin, dass ich in einer gewissen Weise nur dann ein legitimes Bild produzieren kann, wenn ich mir auch selber einen Eindruck davon verschafft habe, wie das ist, bei schlechter Luft und Staub im Bergwerk zu arbeiten. Nur dann, finde ich, kann ich auch entsprechend meine Kamera überhaupt erst auf die Leute richten. Und in der Fortsetzung meines Projekts, wo ich ja auch mit Soziologen zusammenarbeite, ich muss gestehen, ich kenne Michael Burovoy nicht, aber ich bin mir sehr sicher, dass meine Partnerin, die Soziologin aus Edmonton, von der University of Alberta, Sarah Doro, dass sie ihn sicherlich kennt, weil ihr Ansatz ist ähnlich. Also mich hat da einiges erinnert, was du erzählt hast. Sie ist in die Ölfelder in Alberta gegangen und hat eben in diesen Arbeitscamps auch für über 2 Wochen gelebt und dann eben angefangen mit den Interviews. Und das kommt mir ja in dem Sinne also durchaus verwandt vor als Ansatz.
Im Studium, vielleicht noch ganz kurzer Einschub, war das für mich auch sehr interessant tatsächlich, mich aus so einer Perspektive damit zu beschäftigen. Und da wir ja für den nächsten Monat die Sendung mit dir spielen, fand ich das im Gespräch jetzt schon total spannend, wie die Parallelen da irgendwie sind und dass man nicht so ins, auch für mich als Soziologe, nicht so ins Feld geht mit so einer herablassenden Haltung gegenüber ArbeiterInnen, sondern halt erstmal genau versteht, was da gemacht wird und am besten das sogar auch noch erlebt, was nochmal so ein bisschen neues Level ist. Aber jetzt erstmal Musik von Edward Norton. Wimbobe von Edward Norton. Warum, Katie, dieser Song?
Ja, dieser Song ist natürlich von Edward Norton, aber nicht von Edward Norton, sondern er stammt aus dem Soundtrack dieses wirklich tollen Films A Complete Unknown, der gewissermaßen einen Teil der Lebensgeschichte des jungen Bob Dylan erzählt, und zwar den Weg vom Folksänger zu einem Menschen, der die E-Gitarre auspackt auf dem Newport Festival und die Granden der Folkmusik gegen sich aufbringt. Und Wimbobe, Edward Norton, spielt den Pete Seeger. Ja? Und Pete Seeger gehörte zu den großen Förderern von Bob Dylan anfangs, machte Bob Dylan aber klar, Junge, ein richtig guter Song braucht weder Schlagzeug noch irgendwas anderes. Da reicht die Klampfe. Und das heißt, dieser ganze elektronische Firlefanz, der darf nicht stattfinden. Ja? Und Wimbobe steht so ein bisschen für diese Kultur, nicht mit Joan Baez und anderen, die diese Art elektronischer Musik, Rock'n'Roll, die dann den Aufstieg, den kometenhaften Aufstieg feierte, völlig abgelehnt hat. Und ja, der Schauspieler, der den jungen Dylan spielt, Timothy Chalamet, der keinen Oscar bekommen hat, der tritt dann beim Newport Festival auf, hat die E-Gitarre in der Hand und dann brettert er los, dazu kommen wir auch nochmal. Ja. Und da sind zwei wichtige Bezüge zu Michael Burwell. Michael ist auch jemand, der sich nicht hat aufhalten lassen von solchen Grenzen, die im progressiven Lager Stillstand und Stagnation bedeuten. Ja? Also der hat alte Zöpfe abgeschnitten, auch was die Marxische Theorie angeht und so weiter. Und da war er gnadenlos. Nicht? Und das Zweite ist aber, Wimbobe steht ja, das ist ein globaler Song, den kennt jeder. Nicht? Und der steht eigentlich für etwas, das Michael auch kreiert hat, nämlich für eine globale Soziologie.
Globale Soziologie muss in erster Linie eine lokale Soziologie sein, keine Soziologie, die über dem Boden schwebt und sich leicht in einem falschen Universalismus verfängt. Da habe ich mich verfangen.
Ja, das kommt vor. Wir sind ja mitten in einer Live-Sendung und da kann man sich auch schon mal verfangen. Das macht überhaupt nichts. Das war ein kurzes Zitat aus einer Rede, die Michael Burwell gehalten hat, als er als Präsident der International Sociological Association ausschied. Er hat diese Rede gehalten auf dem 18. Weltkongress der Soziologie in Yokohama. Und die Grundidee ist gewesen, dass in Zeiten der Globalisierung auch die Soziologie als eine aufstrebende Wissenschaft globalen Charakter annehmen muss. Dieses aber nicht in einem Sinne, dass man jetzt behauptet, vorschnell, man sei Repräsentant einer Weltgesellschaft, die es in dieser Form gar nicht gibt, sondern mit lokaler Bodenhaftung. Das war die Idee von Michael. Ja? Und da steckte sowohl drin die Kritik an dem imperialen Gehabe, das daraus resultiert, dass es natürlich einen Wissensvorsprung von Soziologien aus dem globalen Norden gibt. Dies aber auch gepaart mit dem Anspruch von Soziologien aus dem globalen Süden, aufzuholen, eigene Theorien zu entwickeln, Was ja, wenn der Anspruch ernst genommen wird, eine unglaubliche Aufgabe ist. Ja? Also was bedeutet es, sich einerseits auseinanderzusetzen mit der dominanten nördlichen Soziologie? Da kann man ja nicht alles verwerfen, da müssten wir von Marx bis Polanyi alles über Bord schmeißen. Ja? Was heißt es aber da, was Eigenständiges zu entwickeln? Und das hat ihn umgetrieben und von dieser Idee war er fasziniert, hat eine Zeitschrift gegründet namens Global Dialogue, die in 17 Sprachen übersetzt worden ist. Das war gewissermaßen das Magazin der globalen Soziologie von ihm begründet. Und ich hatte dann die Ehre, gemeinsam mit Brigitte Auenbacher ihm in der Herausgeberschaft des Global Dialogue nachzufolgen. Roberta Flack, Killing Me Softly, auch Roberta Flack, verstorben in dieser Zeit. Es ist ein wirkliches Elend, wenn man ein gewisses Alter erreicht, weil alle diejenigen, die man bewundert hat, irgendwie in ein Alter kommen, wo der Tod nahe ist. Ja, Michael Burovoy, das war kein softer Tod, das war kein inspirierender Song, der ihn begleitet hat, sondern ein brutaler Autounfall, vielleicht war es sogar ein Verbrechen, wir wissen es nicht. Aber Michael Burovoy stand nicht nur für eine globale Soziologie, sondern er ist quasi Schöpfer einer Public Sociology, zumindest des Begriffs, des Labels Public Sociology. Wenn du das hörst, Martin, was würdest du damit verbinden?
Kann ich nur frei assoziieren, weil ich den Begriff tatsächlich heute zum ersten Mal höre. Mir würde spontan dazu einfallen, ich bin ja auch kein großer Freund davon, dass Kunst nur noch in bestimmten geschützten Räumen stattfindet. Und genauso betreffen ja die Erkenntnisse der Soziologie generell die gesamte Gesellschaft. Und so wie du ja gesagt hast, dass die Erkenntnisse auch aus der Bevölkerung und aus der Arbeit der Bevölkerung geschöpft werden, finde ich, sollten sie auch entsprechend öffentlich sein und wiederum mit diesen Menschen geteilt werden. Das wäre vielleicht das, was mir spontan dazu einfallen würde, wie ich es mir vorstelle und was ich sicherlich auch gutheißen würde.
Was würdest du sagen, Anna? Du bist ja schon ein bisschen mit der Begriffsschöpfung vertraut.
Ja, ich würde auch zuerst fragen, ja, für wen macht man denn Soziologie? Also sehr an das, was du gerade gesagt hast, anknüpfend. Und man hat ja ein gewisses Interesse, man will Gesellschaft verändern, man will verstehen, wie bestimmte Prozesse, wie Menschen funktionieren, wie Gesellschaft funktioniert. Und das kann man eigentlich nur machen im Austausch, finde ich. Und für mich war es tatsächlich auch so ein bisschen ein Lernprozess, weil man in der Uni, in diesem ganzen Soziologiestudium erstmal vor allen Dingen lernt, was ja auch wichtig ist, so ganz diese reine professionelle Soziologie, wie mache ich jetzt wissenschaftlich korrekt sozusagen meine Forschung und darüber hinaus sich auch mal zu trauen, neugierig ins Feld zu gehen. Ist was, was man ganz oft nicht lernt. Und das verbinde ich sehr mit öffentlicher Soziologie. Und das habe ich auch in Jena dann stark mitgenommen und gelernt, dass man einfach sich mal offen sozusagen den Lebensrealitäten der Leute, der arbeitenden Bevölkerung oder wem auch immer, für wen man sich gerade interessiert, widmet und sich da auch ein bisschen was traut und einfach mal neugierig einfach reinschaut. Das heißt ja trotzdem kritisch.
Was sagt Michael?
Der öffentlichen Soziologie einen Namen zu geben, hat reale Folgen. Erstens, viele haben ihr Leben lang öffentliche Soziologie betrieben, aber sie haben ihr nie einen Namen gegeben. Einer für selbstverständlich gehaltenen Tätigkeit einen Namen zu geben, kann ihr bei den Praktikerinnen und Praktikern zu neuer Bedeutung verhelfen. Im Falle der öffentlichen Soziologie werden wir dazu angehalten, über die Bedeutung unseres öffentlichen Engagements nachzudenken, über seine Grenzen und seine Möglichkeiten, seine Herausforderungen und seine Gefahren. Wir werden aufgefordert, seine Existenzbedingungen, seine Dynamik und seine Folgen zu untersuchen. Wir können anfangen, über unsere Verbündeten, aber auch über unsere Feinde nachzudenken. Was vorher natürlich war, wird plötzlich problematisch und ungewiss.
Das war Originalton Michael Burovoy. Das ist so ein Bestimmungsmoment von Public Sociology. Michael hat ja auch Mathematik studiert gehabt ursprünglich und war ein Fan von Vierfelder-Schemata. Zu allem hat er immer ein Vierfelder-Schema gehabt. Ja? Und das hat er auch für die Soziologie gemacht. Er hat ein Feld für die professionelle Soziologie, die Grundlage für jegliche Soziologie ist und sich an die Profession wendet. Die angewandte Soziologie wendet sich eher an die Zivilgesellschaft, ja, und stellt aber ebenso wie die professionelle Soziologie instrumentelles Wissen zur Verfügung. In diesem Falle dann mit einer Anwendungsorientierung. So, und dann gibt es die klassische kritische Soziologie, wendet sich auch nur an die Zunft, hinterfragt aber die Grundlagen professioneller Soziologie, ist also eine reflexive Soziologie. Und die öffentliche Soziologie wendet sich im Unterschied zur klassischen kritischen Soziologie eben nicht einfach nur an das Fach, an Soziologinnen und Soziologen, sondern an die Zivilgesellschaft. Selbstverständlich kann es auch eine rechte öffentliche Soziologie geben, aber im Sinne einer organischen Public Sociology, sagen wir mal auch eines Critical Engagement, sind die Adressaten soziale Akteure in der demokratischen Zivilgesellschaft.
Jetzt hattest du ja gerade diese vier Felder erklärt, mit professioneller, angewandter, kritischer und öffentlicher Soziologie. Das klingt ja fast so, als könnte die Kritik aufkommen, dass öffentliche Soziologie nicht professionell sei oder ähnliches. Ist öffentliche Soziologie auch parteiische Soziologie? Ist das so eine Art Meinungssoziologie?
Ja, das wird immer behauptet. Und die professionelle Soziologie, nehmen wir mal Armin Nassé, den Systemtheoretiker in der bundesdeutschen Soziologie, der würde immer sagen, das ist meinungsbildende Tätigkeit und somit keine Wissenschaft. Ja? Natürlich bekundet der Nassé permanent Meinung. Ja? Es passiert aber sozusagen mit dem Gestus des Systemtheoretikers, der unangreifbar ist. Aber die Antwort hat eigentlich schon der Song gegeben, den wir gehört haben. Das war der Dylan-Song Highway 61 Revisited. Diesmal aber vorgetragen nicht vom Meister selbst, sondern von Timothy Chalamet, der den Dylan spielt, leider keinen Oscar bekommen hat. Ich hätte ihm diesen Oscar gegönnt. Aber es gibt in diesem Film über den jungen Dylan eine Schlüsselszene. Der Dylan-Schauspieler ist sozusagen zusammen mit Joan Baez. Und sie talken ein bisschen und zicken ein bisschen rum. Und dann sagt der Dylan ziemlich brutal, also in diesem Falle Timothy Chalamet, über die Songs von Joan Baez: Das ist zu gewollt, was du machst. Das berührt die Ästhetik des Widerstandes. Ja? Mhm. Also diese Agit-Prop-Folksongs, ja, die immer eine klare Meinungsbekundung haben, das war nichts für Dylan. Ja, da hat er sich auch rausemanzipiert aus der Szene und das waren die größten Zerwürfnisse mit Joan Baez. Und man könnte in gewisser Weise eine Parallele zu Michael Burroughs öffentlicher Soziologie ziehen. Das ist ja auch die Zeit, in der er groß geworden ist, in der er gelebt hat, gerade auch in San Francisco. Nein, Public Sociology ist kein einfacher Meinungsbetrieb. Und ich will es vielleicht noch bei einem kleinen Beispiel erläutern. Als ich da war, den Michael kennengelernt habe, hatten wir gerade diesen großen Aufstand in Marikana. Also die Polizei, die mit Schnellfeuergewehren auf Miners geschossen hat, mit 23 Toten, glaube ich, vielen Verletzten und so weiter. Was war öffentliche Soziologie? Das SWOP hatte über viele Jahre geforscht, ja, in den Minen. Die Regierung, die ja formal links ist, ja, also ANC, Kommunistische Partei, KUSATU, der Gewerkschaftsbund, die haben alle gesagt, das waren die Miners, ja, also das ist Terror und so weiter. Das, was rauskam über diese Forschung, war, KUSATU, die offizielle Gewerkschaft, und die NAM, die für die Miners zuständig sind, sprachen nur Englisch und erreichten sozusagen nur englisch sprechende Leute. Und die Miners, die aber migrantisch waren, sprachen überhaupt kein Englisch. Ja? Die Minen haben diese Differenz genutzt, um riesige Lohnunterschiede durchzusetzen. Und dann haben sozusagen die migrantischen Arbeitskräfte angefangen, sich in kleinen Basisgewerkschaften zu organisieren. Und das war sozusagen der Hintergrund für diesen riesigen Konflikt, der überhaupt nicht regulierbar war. Und das haben sozusagen die SWOP-Leute aufgedeckt gegen die linke Regierung, haben das verglichen mit Prag 68, ja, und zur Umkehr aufgerufen. Das ist öffentliche Soziologie, ja, dass du auf der Basis von Forschung, die professionell sein muss, die professionelle Soziologie ist die Basis für alles andere, dass du da sozusagen das, was du als Wahrheit erforschst, auch dann öffentlich machst, wenn das diejenigen, die du eigentlich unterstützt oder unterstützen willst, bis ins Mark trifft. Das haben die gemacht und das kann man von Michael lernen. Das hat mit vordergründiger Parteinahme überhaupt nichts zu tun. San Franciscan Knights.
Michael Burwell war jetzt ja nicht nur Soziologe, er war auch als Marxist bekannt. Er hat einen Sociological Marxism, wenn ich das richtig im Kopf habe, begründet. Was hat es damit auf sich? Wie hat er das betrieben?
Der soziologische Marxismus gibt theoretische Gewissheiten und praktische Imperative auf und versucht stattdessen eine Balance oder einen Dialog zwischen Theorie und Praxis zu erreichen. Es geht ihm nicht nur darum, die Welt zu verändern, um sie besser zu verstehen. Wir spüren reale Utopien auf, die die kollektive Fantasie in Schwung bringen, aber wir befragen sie auch in Bezug auf ihre mögliche Verallgemeinbarkeit.
Ja, das war jetzt nochmal O-Ton, Michael Burwell. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu betonen. Diese Denkrichtung, die er mit kreiert hat, bezeichnet sich selbst als Marxian, nicht als Marxist. Und die Idee ist jetzt gewissermaßen, die professionelle Soziologie zu konfrontieren mit einer marxianischen Soziologie, also soziologisches Wissen gegen die Soziologie, die etablierte Soziologie anzuwenden, nicht im Sinne, dass man die professionelle Soziologie aufgibt, sondern sie als Basis für alles andere betrachtet, aber sozusagen ihre Geschäftsgrundlage kritisch reflektiert. Ja, das ist der Ansatz und dafür werden sozusagen marxische Begriffe benutzt, denen man aber neues Leben einhaucht, indem man sozusagen auf Pierre Bourdieu, auf Karl Polanyi und andere zurückgreift. Nicht? Also für Michael gab es zum Beispiel einen Marxismus nach Karl Polanyi, der für die dritte Welle der Vermarktlichung steht, wo beispielsweise die Universitäten zu Profit-Centern gemacht werden, das Wissen kommodifiziert wird und so weiter. Und dagegen setzt er sich zur Wehr, wobei man sagen muss, diese Trias von globaler Soziologie, öffentlicher Soziologie und marxianischer Soziologie gilt in der professionellen Soziologie im deutschen Sprachraum als etwas ungemein Anstößiges, ja Gefährliches. Als ich mit Brigitte Auenbacher und Michael zusammen ein Buch zur öffentlichen Soziologie gemacht habe, da waren die Besprechungen genau in diesem Duktus, ja, ganz gefährlich, was die machen. Jetzt auch noch Marxismus, ja, das haben wir doch alles hinter uns gelassen. Also es war grauenerregend, eine der schlimmsten Besprechungen von Niethammer, dem alten WZB-Präsidenten im Berliner Journal für Soziologie. Wer will, kann sich das nochmal durchlesen. Ich habe leider nicht replizieren dürfen, das wollten die Herausgeber des Berliner Journals nicht. Aber das war eine Mischung aus Ressentiment und nicht verstehen, beleidigt sein, dass man selber nicht vorkommt und so weiter. Also kurz gesagt, Marxian zu sein als Soziologin und Soziologe in Deutschland ist gefährlich nach wie vor. Es ist besser, wenn man sich ein solches Etikett nicht anzieht. Michael hätte das überhaupt nicht geschert. Er hat immer gefragt, was macht ihr eigentlich so in Deutschland, ihr Soziologen? Und er war ja ein sehr höflicher Mensch, aber nach dem dritten Bier bei uns im Garten, im Umfeld meiner Forschergruppe, hat er dann schon gesagt, also ist ja schon ziemlich provinziell und langweilig mit dieser Systemtheorie und so weiter. Ja. Also das war Michael. Nicht? Und das hat er aber gar nicht bösartig gemeint. Kritisch ja, hat sich natürlich aber auch gefreut, dass zum Beispiel ein Klaus Offi ihn in Wien gewürdigt hat. Also er konnte schon sehr gut differenzieren. Aber um dazu zu kommen, dass wir uns auf das Ende der Show zu bewegen. Ja. Ich frage mich, was Michael eigentlich sagen und tun würde angesichts eines Ereignisses, das er so nicht für möglich gehalten hat. Ich habe vorher noch mit ihm gesprochen, nämlich die Wiederwahl von Donald Trump. Und nicht nur die Wiederwahl von Trump, sondern ein Tandem Donald Trump, Elon Musk, das quasi eine Machtfülle personifiziert, wie es sie wahrscheinlich selten zuvor in der Welt gegeben hat für zwei Personen, mit dem Ziel, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit einen oligarchischen Kapitalismus durchzusetzen, der einen autoritären Staat will, gepaart mit völliger Freiheit für die Wirtschaft. Und Michaels Frage wäre gewesen, was können wir als Soziologinnen und Soziologen tun? Darauf gebt ihr mir jetzt abschließend bitte mal eine Antwort. Ganz kurz, Anna.
Ja, ganz kurz, natürlich echt schwer. Ich glaube, Ich glaube, dass man im Prinzip lokal ansetzen muss, also so wie er das auch verstanden hat, öffentliche globale Soziologie, aber lokal verankert, und dass man gucken muss, was die kleinen Keimzellen sozusagen, das ist ein anderer Soziologe, mit dem er auch gut bekannt war, aber der leider auch tot ist, ja, es ist nicht kurz, sozusagen Soziologie von unten betreiben muss, Sozialismus von unten fördern muss, um sich Handlungsspielräume zu erkämpfen.
Das war der Werbeblock für das gleichnamige Buch Sozialismus von unten, dazu haben wir auch schon eine Show gemacht. Martin, ein Satz.
Glas.
Du kannst es auch als Künstler sagen.
Ich bin politischer Künstler, also von daher, die beiden Rollen überschneiden sich, glasklare Analysen liefern, die für alle verständlich sind, und wenn es irgend geht, einen Beitrag dazu leisten, dass wir, die dagegen sind, die den Widerstand, den Grund für Widerstand sehen, uns einfach nicht in Streitigkeiten auch noch zerteilen. Ich glaube, das ist das, was mich oft am traurigsten macht, dass diejenigen, die anderer Meinung sind, sich dann auch noch untereinander zerfleischen. Das können wir uns nicht mehr leisten.
Ja, sehe ich genauso. Und das hätte Michael jetzt sehr gut gefallen, weil das hat er auch immer ganz genauso gesehen. Ich kann dem nur hinzufügen, unser Vorteil ist, wir wissen, was sie tun oder beabsichtigen zu tun. Daraus können wir etwas machen. Und wir wissen aber auch, was zu tun ist. Unsere Devise heißt, und nicht vergessen, manchmal ist keine soziologische Revolution auch keine Lösung. Wir hören abschließend nochmal Tocotronic mit ihrem Song, denn sie wissen, was sie tun. Das ist der am stärksten Kritisierte der Platte, völlig zu Unrecht, weil er ist völlig gebrochen. Sie sagen nämlich klar, was zu tun ist. Wir küssen sie zu Tode.